Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Affäre um Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hat für den Medienkonzern Axel Springer in den USA ein juristisches Nachspiel. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Boulevardzeitung Bild reichte im August vor einem Gericht in Los Angeles eine Zivilklage gegen das Unternehmen ein, wie aus der Gerichtswebseite hervorgeht. Zu den Anklagepunkten zählt unter anderem sexuelle Belästigung. Ein Sprecher von Axel Springer teilte mit, man prüfe die Klage und werde zu gegebenem Zeitpunkt dazu Stellung nehmen. Der Bild-Chefredakteur Reichelt musste im Oktober 2021 gehen. Hintergrund waren Vorwürfe des Machtmissbrauchs in Verbindung mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. Aus den USA Katharina Wilhelm.
Das ist eben so, dass diese junge Frau wohl eine Affäre angefangen hatte mit Julian Reichelt, auch zunächst ganz freiwillig. Die Affäre ist dann beendet worden von Seiten Reichelts und er habe sie dann aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. Und die Frau sagt eben in dieser Klageschrift, sie habe sich quasi genötigt gefühlt, sich dem zu fügen, weil sie in ihrer Rolle als Berufsanfängerin da eben Angst hatte, dass wenn sie nicht Ja sagt, auch nicht Ja sagt zu Sex, dass es da negative Konsequenzen geben könnte. Und was sie auch noch sagt, ist, dass sie innerhalb des Springer Verlags in Deutschland, aber auch in den USA, wo sie später gearbeitet hat, nämlich im Büro in San Francisco, dass sie da regelrecht gemobbt worden sei, weil man ihr eben vorgeworfen hätte, sie habe berufliche Vorteile gehabt, weil sie eine Affäre mit Julian Reichelt hat.
Wegen schwerer Verstöße gegen Datenschutzregeln für Kinder muss das soziale Netzwerk Instagram in Irland 405 Millionen Euro Strafe zahlen. Es ist die höchste Geldbuße, die die irische Datenschutzbehörde bisher verhängt hat, wie der Sender RTE berichtete. Instagram als Tochter des Internetriesen Meta hatte Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren erlaubt, sogenannte Business-Accounts auf der Plattform zu betreiben. So waren Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Teenager teils vorübergehend öffentlich. Zudem seien die Konten von Kindern standardmäßig auf öffentlich gesetzt worden. Damit waren ihre Social-Media-Inhalte von allen Nutzern einsehbar. In einer Stellungnahme betonte Meta, es habe sich um veraltete, längst überarbeitete Einstellungen gehandelt. Die Konten von unter 18-Jährigen seien nun standardmäßig auf privat gesetzt. Der Konzern will die Entscheidung anfechten. Der Mitteldeutsche Rundfunk MDR will bestimmte Filme mit einordnenden Hinweisen versehen. Das betreffe Filme, die rassistische Stereotype und Diskriminierungen beinhalteten, berichtet die Leipziger Volkszeitung. Hinweise könnten demnach bei DEFA-Klassikern wie etwa dem Märchenfilm »Der kleine Muck« oder aus dem Genre der damaligen Indianerfilme gesetzt werden. Wichtig sei auch eine begleitende Berichterstattung und zeitgemäße Einordnung als Diskussionsgrundlage, zitierte die Zeitung den Sender. In der Debatte über rassistische Diskriminierung und kulturelle Aneignung hatte unter anderem der Ravensburger Verlag entschieden, seine Winnetou-Bücher vom Markt zu nehmen. Anders reagierte die sächsische Karl-May-Stiftung. Sie bezeichnete die Diskussion um die Winnetou-Kinderbücher als überzogen und startete eine Petition dagegen.
Es ist die teuerste Serie aller Zeiten. 5 Staffeln sind geplant, die sollen etwa 1 Milliarde Dollar kosten. Dass man für diesen Betrag eine Serie bekommt, die gut aussieht, ist also jetzt nicht so überraschend. Die Ringe der Macht ist aber auch sonst einfach richtig gut. Fantasy im besten Sinne. Packend erzählt und stimmig inszeniert. Gedreht wurde die Serie wie Peter Jacksons Herr der Ringe in Neuseeland. Nur die kleinen Hobbits. Die heißen jetzt Harfoots und die elfenhaften Elben sind etwas weniger entrückt als früher.
Nichts ist von Beginn an böse.
Die Serie spielt im sogenannten zweiten Zeitalter von Mittelerde, also nach dem großen Krieg zwischen den Elben und Oberbösewicht Morgoth und mehr als 3000 Jahre vor Herr der Ringe. Und es beginnt, wie die Filme, mit Galadriel, dieser weisen Elbin, die sonst von Cate Blanchett gespielt wird. Hier ist sie noch eine junge Kriegerin und die einzige in ihrem Volk, die nicht daran glaubt, dass der Krieg für immer vorbei ist. Wie recht sie damit hat, zeigt sich im Süden von Mittelerde, dort, wo die Menschen leben. Da steigt bereits wieder dunkler Rauch auf und die ersten Orks dringen aus der Erde. diese ekligen Kreaturen, die dank Computertechnik jetzt noch fieser wirken als zuvor.
Der Boden ist von Rissen zerklüftet, wie nach einem Erbeben der Erde.
Das war kein Erbeben. Jemand hat das ausgehoben.
Etwas. Menschen waren das nicht.
Geh. Du musst deine Leute warnen.
Du kommst nicht mit?
Ich muss dem Tunnel in die andere Richtung folgen.
Du weißt nicht, was da unten ist?
Und deswegen muss ich gehen.
Okay, ich gebe zu, so ganz out of context klingt das ein wenig nach Live-Rollenspiel. Das liegt aber auch daran, dass wir diese Ernsthaftigkeit, mit der sich die Serie dieser Welt nähert, einfach nicht mehr gewohnt sind. Es geht um Ruhm und Ehre, um Freundschaft, kein Zynismus, keine Orgien. Das komplette Gegenteil also von Game of Thrones und House of the Dragon. Und genau das macht ihren Reiz aus. Denn es macht sie, so unwahrscheinlich das klingen mag, weniger vorhersehbar. Wohin das also führt, wird sich zeigen. Die ersten zwei Folgen sind vor allem viel Exposition. Aber klar, es liegen ja auch noch einige vor uns.
Das Böse schläft nicht, Elrond. Es wartet.
Neben diesen bombastischen Fantasy-Serien, mit denen die Streaming-Dienste gerade versuchen, sich gegenseitig den Rang abzulaufen, gibt es zum Glück auch noch solche hier. Serien über junge People of Color, die versuchen, über die Runden zu kommen. Die neueste in dieser Reihe ist Mo. Mo ist geboren in Palästina, aufgewachsen in Kuwait und seit mehr als 20 Jahren in Houston, Texas. Dort lebt er zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder und die Serie erzählt seinen Alltag. Nicht mehr und nicht weniger.
Die Pita ist für den Humus.
Das ist kein Humus. Das sieht aus wie ein Emoji aus Kacke. Tun Sie Schokolade in Guacamole? Ich glaub nicht.
Gemacht haben die Serie die beiden Comedians Mohamed Amer und Rami Youssef. Die beiden haben davor schon zusammengearbeitet bei Rami. Eine ähnliche Serie, nur geht es da eben um Mo's gläubigen Cousin Rami in New Jersey. Beide Serien sind inspiriert von ihren eigenen Biografien und sie haben diese, für Sitcoms mittlerweile typische, Mischung aus Drama und Comedy. Dramedy eben. Dadurch sind sie easy to watch, selbst in ihren ernsten Momenten. Etwa wenn Mo beim Einkaufen in eine Massenschießerei gerät und aufgrund seiner fehlenden Krankenversicherung die Behandlung verweigert.
Die Arschlöcher, ich will nicht medizinisch versorgt werden. Ich bin nicht versichert und bezahle nicht $5,000 für einen Krankenwagen. Auf keinen Fall.
Okay, Biloy, dann haben wir nur noch 3 Opfer.
Also definitiv keine Massenschießerei.
Mo ist wie Rami eine Art arabisches Pendant zu Atlanta, dieser Serie von Donald Glover über eine Gruppe von Afroamerikanern. Aber wo Atlanta zynisch und desillusioniert ist, sind die Figuren in Mo überzeugt davon, dass sie die Gesellschaft besser machen könnten, wenn man sie nur endlich lassen würde. Gleichzeitig beschönigt Mo aber auch nichts, sondern hält pointiert den Finger rein in den amerikanischen Albtraum.
Was ist los?
Ich kann nicht aufhören, an diesen blöden Hund zu denken. Er hat an meinem Auto geschnuppert und hatte Augenkontakt mit mir. Und ich hatte Augenkontakt mit ihm und noch mehr Augenkontakt. Und ich dachte, er riecht meine Angst. Äußerlich war ich komplett cool, aber innerlich war ich schon unterwegs, auf halbem Weg nach Palästina. Und er hatte einen Ausweis.
Wer?
Abudi!
Was ich mein Leben lang wollte, geben Sie einem blöden Hund.